Ich habe wieder von einem gehört, der mit 44 am Herzinfarkt gestorben ist. Ich möchte euch erzählen, warum ich Statin als Medikament nehme und brauche und viele von euch möglicherweise auch. Ich möchte darüber sprechen, warum ich mein zweifaches Körpergewicht versuche zu squatten und warum ich ein bisschen zurücktreten muss von dem Ziel und ob das sinnvoll ist. Und ich habe ein Anschiss gekriegt von meinem Physio. Und drittes Thema für heute über Proteinkonsum über den Tag verteilt. Gibt es eine tolle Folge von Laurenz und Markus und ich habe fleißig mit mir gekämpft. Jetzt für einen Weg entschieden, den möchte ich auch mit euch teilen. Markus Longevity Update, Folge 3 dürfte es sein. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin einer der Gründer von Longame und teile hier kurz und knapp, so kurz wie ich es hinkriege, meistens so 3 Themen pro Folge, was mich gerade bewegt, weil ich versuche Longevity zu leben, an mir selbst umzusetzen. Meine Frau macht auch fleißig mit und da erzähle ich immer wieder ein bisschen was. Ich nehme 10 Milligramm Statin. Ihr seht hier, wer das auf YouTube guckt, ja, ich habe hier ein Dashboard offen, da managen wir bei Longame die Sachen quasi drin, auch meine. Jeder von euch sollte seine Gesundheit managen und sollte es organisieren. Ob das eine Excel ist, Notizen, was auch immer das ist, aber man muss wissen, was da passiert. Das macht niemand für einen, nochmal. Ne? 15.12.2025 sehen wir, habe ich die Einnahme von 5 Milligramm auf 10 Milligramm Statin erhöht. So, warum mache ich das jetzt? Gucken wir mal in ein PDF. Das war ein ziemlich krasser Tag. Ihr wisst, ich habe ein erhöhtes LPA. Ich habe also eine Veranlagung, dass mein Herz leichter verkalkt. Und dann habe ich ein Herz-CT gemacht, auf Anraten von Markus hin, um reinzugucken, wie viel Kalk ist denn da. Und dann sagte der Arzt eben nach der Untersuchung schon, oh mein Gott, ja, also so hat er nicht angefangen, aber er sagte dann, Sie wären der Kandidat, der mit 50 einen Herzinfarkt hat und die Kinder nachher fragen, Papa war doch ganz gesund und sportlich und wieso ist das passiert? Ich habe vorgestern vom Bekannten gehört, also ich kenne ihn nicht mal persönlich, über 3 Ecken, mit 44 Herzinfarkt gehabt, Kinder sind, glaube ich, 12 und 14. Unfassbar. Ich hatte kurz Tränen in den Augen, weil ich an diesem Tisch stand, bei unserem Esstisch, und habe mir vorgestellt, unsere Kinder sitzen da mit Mama und ich sitze nicht mehr da. Und die Mama muss das erklären. Unfucking fassbar, diese Vorstellung. Also wirklich ganz, ganz krass. 9 von 10 Herzinfarkten sind vermeidbar. Und sind sie wirklich? Wie können wir die vermeiden? Indem wir was dagegen tun. So, was habe ich erfahren? Ich habe erfahren, dass mein Herz schon verkalkt ist, wegen dieser Veranlagung, die ich habe. Betrifft 1/4 aller Menschen. Jetzt steht hier die Beurteilung. Die Koronarkalkbestimmung. Er gab einen Gesamtwert von 63,7, egal was genau. Damit liegt der Wert des Patientenvergleichs alles gut deutlich über der 90. Perzentil. Ich habe also viel mehr Kalk, als man in meinem Alter überhaupt im Herzen haben sollte. Damals war ich noch 39 bei der Untersuchung, jetzt bin ich 40. Da sollte eigentlich gar kein Kalk sein. Ich habe aber was. Wichtig, CT-angiografisch, jedoch kein Nachweis höhergradiger oder hämodynamisch relevanter Stenosen. Diese Klumpen, die entstehen, ja, die Plaques nennt man die, wo sich quasi das ablagert langsam. Die gibt es in hart und in weich. Und wenn die hart und abgeschlossen sind, sind sie eigentlich kein Problem. Dann hängen sie quasi da an der Wand, versperren den Durchgang nicht, also machen ihn vielleicht etwas enger, aber versperren ihn nicht, erstmal keine Gefahr. Wenn sie aber weich sind und sich ein Partikel ablöst und quasi im Herz irgendwas zumacht, dann ist ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall, wenn es ins Gehirn geht. Das wäre richtig gefährlich. Wenn man das sehen würde, müsste man akut und sofort nochmal ganz anders eingreifen. Ich habe also Plaques, die schon verhärtet sind, die wahrscheinlich auch älter sind, das ist gut. Ob jetzt neue hinzukommen, werden wir erfahren, indem wir in ungefähr 3 Jahren wieder ein Herz-CT machen. Was kann ich jetzt tun, damit da kein neuer Kalk entsteht? Da gibt es zuerst mal eine schlechte Nachricht. Gegen diese Veranlagung, gegen diesen hohen LPA-Wert, der einfach dafür sorgt, dass, ich drücke es flapsig aus, ja, meine Partikel sich leichter ablagern. Einfach wie wenn das Autos wären, die auf der Autobahn fahren, haben die einen Haken dran hinten und haken sich leichter am Straßenrand ein und bleiben leichter stehen. So kann man sich vorstellen. Dass das so ist, dagegen kann ich Stand jetzt nichts tun. Hoffentlich bald, 2027, Leptisiran, glaube ich, ist ein sehr erfolgsversprechendes, kann dann dieses LPA um 94% senken, damit wäre es de facto vom Tisch. Game Changer. Es würde so viel weniger Herzinfarkte danach geben. Es sieht sehr, sehr gut aus, dass dieses Medikament kommt. Es gibt mehrere auch Kandidaten, auch sehr erfolgsversprechende Studien schon, die durchgeführt wurden, auch an Menschen schon. Das heißt, das wird kommen, davon ist auszugehen und das ist ein super, super guter Lichtblick erstmal. So, aber die schlechte Nachricht ist, man kann nicht direkt was im Moment tun gegen diesen LPA-Wert. Was kann man tun? Man kann dafür sorgen, dass generell weniger Autos rumfahren auf der Autobahn und dadurch das Risiko senken. Und das macht Statin. Statin ist ein Medikament, das setzt man eigentlich typischerweise ein. Ihr werdet es vielleicht, wenn ihr schon jemanden kennt, der einen Herzinfarkt hatte, dann nimmt der sehr wahrscheinlich danach Statin. Man behandelt also Leute, die einen Herzinfarkt hatten damit, weil es in der Leber ein Enzym blockiert, das dafür sorgt, dass weniger Cholesterin generell gebildet wird. Brauchen wir das nicht? Ja, doch, wir brauchen Cholesterin für ganz, ganz viele Dinge. Ich habe es hier mal rausgesucht. Die Zellmembranen, ja, brauchen Cholesterin. Die werden stabil und gleichzeitig flexibel, nutzen dafür das Cholesterin. Für die Hormonproduktion brauchen wir es, Testosteron, Cortisol und so weiter. Cholesterin brauchen wir. Statin senkt Cholesterin. Was wir natürlich nicht machen können, ist unser Cholesterin auf null senken. Aber ich will es schon sehr, sehr aggressiv senken und auf Werte kommen, die typischerweise eigentlich Kinder haben. Ich will mein ApoB, daran kann ich das messen am besten. Ich will es unter 40 haben, eigentlich nicht deutlich, aber ich will es unter 40 haben und da bin ich jetzt hingekommen. Ich habe gemerkt, dass ich mit 5 Milligramm Statin nicht ganz unter 40 komme, immer zwischen 40 und 50, deswegen auf 10 Milligramm in Absprache mit Markus erhöht und jetzt bin ich unter 40. Bei 33 bin ich aktuell. Können wir uns mal angucken. Sehen wir hier nochmal ganz schön, ne? LPA, Lipoprotein A, das ist das Böse, was ich leider quasi vererbt bekommen habe, 64. Ab 50 ist schlecht, sehr schlecht. Will man nicht haben. Und dann können wir angucken, mein ApoB aktuell bei 0,33, also 33, ja. Super Wert, perfekt. Das Statin macht genau das. Kann ich das nicht auch anders erreichen, durch Sport, durch Ernährung? Ja, ich kriege mein ApoB auch schon relativ gut. Viele Leute haben da auch über 100. Das ist auch eine Veranlagungssache. Bei mir fahren gar nicht so viele Autos rum. Ja, das ist meine gute Nachricht. Aber egal, was man da tut, man kriegt das in einen Bereich, je nach Veranlagung. Der ist niedrig, aber der ist nicht sehr niedrig. Und für meine Konstellation wollen wir gerne einen sehr niedrig haben. Und deshalb für mich alternativlos, dass ich Statine nehme. Haben Statine Nebenwirkungen? Ja, können sie haben. Muskelkrämpfe? Ich habe keine so richtig gespürt im Alltag. Beim Ausdauertraining meine ich ja. Wir werden damit umgehen, das ist eine häufige Nebenwirkung. Ansonsten sind die Medikamente sehr, sehr gut erforscht, sehr, sehr gut getestet. Ein bisschen eine Kritik ist, naja, man hat die hauptsächlich an Kranken getestet, also die schon Herzinfarkte hatten. Ja, klar, na, da werden sie hauptsächlich eingesetzt. Aber es ist tatsächlich extrem sinnvoll. Das Einzige, was ich tun kann, um diesem Risiko zu entgehen, und ich nehme ehrlich gesagt logischerweise sehr viel in Kauf, wenn ich wieder Horrorgeschichten höre, dass Leute mit einem erhöhten LPA, die kippen halt früh um, ne? Und da ist der Herzinfarkt. Oder auch Leute, die generell eine Veranlagung haben für zum Beispiel sehr viel Cholesterin, die trifft das wahrscheinlich auch. Da ist es absolut sinnvoll. Stefan, der hat keinen erhöhten LPA-Wert, nimmt auch Statin. Gibt es bessere Varianten? Es gibt PCSK9, das spritzt man, PCSK9-Hämmer. Wir gucken, ob wir das bei mir jetzt vielleicht auch einsetzen. Das ist relativ teuer, aber das kann man machen. Muss man dann alles halbe Jahr spritzen oder alle 2 Wochen spritzen. Das werden wir uns anschauen. Im Moment nehme ich 10 Milligramm Statin und ich weiß, dass es auch Kritik da gibt. Ne? Kann man einfach Medikamente nehmen. Also für mich absolut alternativlos. Mein ApoB wäre niemals, also meine fahrenden Autos, unter 50. Wenn ich sonst alles perfekt mache, wenn ich nicht Statin nehmen würde, damit kriege ich sogar unter 40. Und das möchte ich wirklich tun, um mein Risiko zu minimieren. Ich werde berichten. In 2, 3 Jahren, wie gesagt, wahrscheinlich 3, steht wieder der Herz-CT an. Und dann schauen wir mal, ob neues Kalk da ist. Ja, Rauchen auch noch sein lassen, logischerweise. Ganz wichtig. Zweites Thema. Ich möchte gerne mein doppeltes Körpergewicht squatten können. Und ich erkläre euch, warum ich das will und wie hart das Ziel ist. Und mal gucken, ob ich es auch wirklich schaffen kann. Ihr könnt euch hier angucken, wenn es auf YouTube so sieht, ein Squat von mir aus. Ja, kennt wahrscheinlich jeder, was das ungefähr ist. Also Squat bedeutet in die Hocke gehen. Und dann habe ich die Langhantel auf dem Rücken. Und ich möchte an diese Hantel mein zweifaches Körpergewicht hängen. Ich wiege ungefähr 80 Kilo, also möchte ich 160 Kilo squatten können und zwar einmal. Also in die Hocke gehen können und 160 Kilo auf dem Rücken wieder hochdrücken können. Ist das nicht verrückt und macht das für Longevity überhaupt Sinn? Ich möchte erklären, warum ich glaube, dass das Sinn macht und welcher Teil da drin aber auch Ego-Lifting ist. Und dann müssen wir mal schauen, ob das unbedingt nötig ist. Also, Muskelmasse ist super fürs Alter. Wissen wir alle, weil Muskelmasse beschützt uns im Alter vor Stürzen, macht uns fähig, vom Stuhl aufzustehen, jetzt im wirklich hohen Alter, aber auch in meinen 60ern, wenn ich spielen will, vielleicht mit den Enkelkindern in Urlaub gehen will, auch da Sport, ich will Skitouren gehen, ich will lange Skitouren gehen und Powderhänge runterfahren und solche Sachen, habe ich Bock drauf, dafür brauche ich Muskeln. Muskelmasse verliert man mit jedem Lebensjahr, ungefähr irgendwie, ja, so jetzt bei mir geht's los, ja, also mit 40 auf jeden Fall. Dagegen kann man arbeiten. Muskelmasse erhalten ist viel leichter als aufbauen, speziell im Alter, aber auch so, ihr könnt mit einem Neuntel des Aufwands eure Muskelmasse erhalten, im Gegensatz zum Aufbau. Es ist super entspannt, also wenn ihr mal Muskeln dran habt, ein Neuntel des Aufwands. Ihr müsst weiter trainieren, ja, aber sehr, sehr viel weniger, um es zu erhalten. Das ist eine sehr gute Nachricht. Also will ich Muskelmasse grundsätzlich haben. Zweitens hat es einen riesen Vorteil. Muskelmasse nicht nur im Sinne von, sie macht uns stärker und na, wir können uns besser bewegen, halten, abstützen und so weiter im Alter, sondern sie sorgt auch dafür, hat andere Benefits. Wir sind metabolisch gesünder. Sie sorgt, also kannst du dir vorstellen, dass es wie ein Schwamm ist für Zucker, haben wir oft drüber geredet. Das bedeutet, Muskelmasse saugt ein bisschen den Zucker auf und ich habe dann weniger Blutzuckerspitzen, bin insgesamt gesünder unterwegs, wo wir ja wissen, dass Blutzuckerregulation eine sehr wichtige Sache ist. Da wollen wir Klassenbester sein für die nächsten Jahrzehnte, weil das wieder einzahlt für viele große Krankheiten, Herzinfarkt, Krebs, Diabetes und so weiter. Also brauchen wir Muskelmasse. Soweit das Ziel so klar. Jetzt, wie messen wir das? Ein einfacher Proxy ist die Griffkraft. Man kann messen, wie stark kann man was zusammendrücken. Kennt ihr wahrscheinlich, typisches Longevity-Tool. Und dann sagt man, okay, in deiner Altersklasse so und so stark musst du sein, um was zusammenzudrücken. Ist ja aber fairerweise nur ein Proxy. Ich könnte jetzt hingehen, den ganzen Tag am Schreibtisch hier mit dem Grifftrainer trainieren. Und dann bin ich plötzlich sehr, sehr stark. Wahrscheinlich auch noch mit einer Hand, wenn ich es nur mache. In genau diesem. Aber viel Muskelmasse habe ich nicht, sondern ich habe halt hier einen Unterarm dran wahrscheinlich. Das wäre das Ergebnis, wenn ich es extrem machen würde. Ich will also viel Muskeln ja am ganzen Körper haben. Welche Übungen trainieren denn die meisten Muskeln? Das sind die sogenannten Compound Lifts, die also viele Muskelmasse brauchen. Wenn ich die Übung ausführe, ein Squat braucht sehr viel Muskelmasse. Der braucht die Quads, das sind die großen Oberschenkelmuskeln vorne, die Hamstrings hinten, den Arsch, die Glutes, ja, der größte Muskel, den wir haben, dann den Core, im Rücken muss ich stabilisierend wirken, sogar teilweise, weil ich meine Schulterblätter zurückziehen muss, noch Rückenmuskulatur. Also ich brauche wirklich viel beim Squat. Vor allem große Beinmuskeln, Waden logischerweise auch. Ich liebe den Squat, das ist meine absolute Hassübung und deshalb habe ich mir angewöhnt, sie zu lieben. Ja, weil sie macht mich fertig, mag auch lieber das Deadlift, also das Aufheben. Ja, werden wir zum anderen Zeitpunkt bestimmt mal drüber reden. Aber der Squat, den will ich wirklich perfekt machen. Und ich nutze ihn als Proxy, so wie auch Oberkörper, zum Beispiel Benchpress und so. Aber ich nutze den Squat wirklich als den Nummer 1 Proxy für mich zu sagen, baue ich Muskeln auf, habe ich viel Muskelmasse, bin ich stark. Muskelmasse an sich zu messen ist ein bisschen müßig, also jetzt den Armumfang und dann weiß man nicht, wie viel Fett und man müsste sich immer einen DEXA-Scan legen und so weiter, das könnte man auch messen. Was aber ganz, ganz einfach ist, ist eben wirklich zu sagen, die Performance in einem Lift. Ja, jetzt ist der Lift der Squat und ich möchte ihn möglichst gut performen. Also brauche ich ein Ziel. Wenn ich it's a thing, ja, wenn ihr über Squat euch informiert im Internet, Double Body Weight ist schon ziemlich gut. Das ist jetzt überhaupt nicht irgendein Athleten sonst was Level, ne? Also Powerlifter oder so, 300-400 Kilo packen die sich auf den Rücken, manche auch 500. Ist das noch Longevity? Ganz sicher nicht, weiß man auch. Das ist für den Rücken dann absolut schädlich, diese großen Gewichte. Aber auch wenn ihr über das KI fragt, kommt so raus, über die verschiedenen KIs hinweg. Double Bodyweight ist schon ziemlich, also das ist schon echt hart, da hinzukommen. Da bist du schon wirklich stark. Also das ist weit, weit weg von irgendeinem Average-Gym-Dude, der da jetzt quasi ins Gym geht. Das ist aber Longevity-mäßig wahrscheinlich noch schon sinnvoll, weil du dafür so viele Dinge richtigstellen musst. Du musst so einen starken Core haben, einen starken Rücken. Du brauchst solche Beinmuskeln, dass du per se relativ viel Muskelmasse hast und sehr viel Stärke hast, auch in deinem Torso, auch wichtig. Ja? Ein Squat ist ja eine Freihandelübung. Jetzt an der Maschine, wo ich mich reinhänge in so einen Hex-Squat oder eine Beinpresse, das nimmt meinen ganzen Rücken aus dem Spiel. Das geht viel leichter, kann ich viel schneller größere Gewichte bewegen. Aber ich habe überhaupt nicht diesen Effekt, dass ich weiß, ich bin quasi in Summe mit meinem Skelett sehr, sehr stabil. Und deshalb wähle ich den Squat. Und jetzt ist der Squat, also meine Performance im Squat, mein Proxy. Jetzt kann man auch darüber diskutieren, okay, wieso einmal? Ne? Einmal ist ja eine riesenhohe Belastung, weil einmal bedeutet, ich hebe eben einmal das Gewicht hoch. Das heißt, ich kann sehr viel Gewicht hochheben im Vergleich zu, ich würde es 10-mal hintereinander machen, 10 Wiederholungen. Das Problem ist, wenn ich es mit 10 Wiederholungen mache oder mit 5, dann verwischt das immer so. Das habe ich über die letzten 2 Jahre Krafttraining jetzt gelernt. Dieser One-Rep-Max, also was schafft man einmal, ist dann halt auch über verschiedene Trainingszyklen immer eine sehr gute Größe. Man kann den übrigens auch berechnen. Wenn man weiß, wie viel man mit 5 schafft, kann man ungefähr ausrechnen, wie viel man mit 1 schafft. Ich will es jetzt tatsächlich irgendwann mal probieren, den 1er auch zu machen. Ich habe noch nie einen gemacht. Mein niedrigster war ein 3er quasi, einfach weil ich mich schützen will, weil das natürlich schon sehr viel Gewicht ist und da kann man sich logischerweise auch bei verletzen, wenn man sich nicht gut vorbereitet hat. Und ich werde jetzt einen One-Rep-Max irgendwann mal probieren. Ich wollte das probieren, diesen August, in Abstimmung mit Alex, meinem Physio. Das habe ich jetzt seit, wir machen jetzt die 3. Session zusammen. Vorher habe ich alles allein gemacht. Jetzt will ich, dass jemand drauf guckt. Warum? Weil ich bin in mein Programm eingestiegen, was mich zum Double Bodyweight Squat bringt. Und dieses Programm hat dazu geführt, dass ich in Woche 2, fairerweise habe ich die Wochen davor dann auch die Intensität hochgefahren, Rückenschmerzen bekommen habe. Sehr, sehr stark auf der linken Seite. Ich habe eine leichte Hüftschiefstellung. Ich weiß, dass ich eher rechts mich hochdrücke beim Squat. Das würde man von außen nicht mal wirklich sehen. Aber es ist so. Und deshalb gibt es viele Dinge, auf die ich achten muss. Und wenn ich es übertreibe, bekomme ich Rückenschmerzen. Und dann habe ich mit Alex diskutiert, ist das das richtige Ziel? Oder er hat zu mir gesagt, Warum muss es denn dieser Back-Squat auch noch sein? Du hast auch noch relativ lange Oberschenkel. Das bedeutet, du musst dich sehr stark neigen. Ja? Wir können nochmal meinen Squat hier einblenden. Ich muss mich relativ weit nach vorne beugen. Dann ist die Gefahr, dass man das dann aus dem Rücken so stark hochhebt. Besser ist noch, wenn ich meine Fersen hochmache, also Heels Elevated Squatte, was man sowieso machen kann. Und dann wäre es noch besser, wenn ich die Langhantel höher auf meinen Rücken lege, ein sogenannter High-Bar-Squat. Das wäre gesünder, oder nicht gesünder, aber es wäre auf jeden Fall einfacher für mich in der Ausführung von meiner Anatomie. Warum will ich das nicht? Weil man mit dem High-Bar-Squat weniger Gewicht wiegen kann. Und jetzt kommt der Ego-Teil. Also ich glaube, es ist total sinnvoll zu sagen, dieses Ziel zu verfolgen. Jetzt will ich aber unbedingt den Back-Squat haben, weil Double-Bodyweight-Back-Squat, it's a thing. Double-Bodyweight-High-Bar-Squat werde ich wahrscheinlich auch gar nicht schaffen, weil man da einfach 10-20% weniger Gewicht nur bewegen kann. Deshalb will ich mich dahin bringen. Ich habe dann zu Alex gesagt, sag mal, ist es nicht so richtig, dass ich, aber meine hintere Kette, ich muss das doch alles so stärken. Wenn ich den Double-Bodyweight-Squat dann schaffe, mit meiner Anatomie, mit dem Meer runtergehen und ja, und dann drücke ich den aber hoch und das hält alles aus, dann bin ich doch so stark. Und dann sagt er, ja klar, das ist so, aber hey, dafür brauchst du Double-Bodyweight-Squat nicht machen. Dann können wir einfach deine hintere Kette trainieren, sie auch stark machen, mit anderen, mit Einbeinübungen, mit Hinge-Übungen und so weiter. Und dann machst du halt da einen High-Bar-Squat und brauchst den Ego-Lift nicht. Ich kann nicht davon loslassen, ich will, aber ich brauche einen Antrieb, ich brauche eine Motivation, die ich auch irgendwie cool finde. Ich will diesen Double-Bodyweight-Squat schaffen. Ich habe jetzt abgebrochen, das bis August zu probieren, weil die Rückenschmerzen so stark waren, haben wir komplett umgestellt auf sehr viel Einbeinübungen, also Lunges und dieses ganze Zeug. Das mache ich jetzt gerade, fühlt sich super gut an wieder, also alles stark, Rückenschmerzen sofort aufgehört, kam also ganz klar vom Squat-Volumen und jetzt bauen wir das quasi wieder auf und ich werde im August testen, wo ich in meinem Squat stehe, ob ich zumindest mal stärker geworden bin im Vergleich zu allem davor. Ja, ich schätze, im Moment könnte ich 135 Kilo squatten, einmal. Dann will ich mal gucken, vielleicht kann ich 140, 145, 150 squatten im August irgendwie. Also ich will mich auf jeden Fall so hinkriegen, dass ich schmerzfrei ein paar Trainingswochen im August ernsthaft nennenswert squatten kann. Das ist jetzt mein Ziel. Ein Teil da drin ist Ego, möchte aber jeden von euch anhalten. Lawrence, wir haben es auch intensiv diskutiert, Lawrence und ich, weil er auch sagt, ich habe dann aufgehört, weil Deadlifts in den Rücken und so weiter. Das ist schon richtig, dass das irgendwann ein Thema wird, wenn man auch sehr stark wird, aber geht vor diesen großen, auch Frauen, alle, ja, geht vor diesen großen Lifts nicht weg. Der Squat, der Deadlift, der Benchpress, Rudern mit der Langhantel und so weiter, diese Big Lifts, die sind nicht schädlich. Die sind schädlich, wenn man sich falsch macht und wenn man nicht stabil genug dafür ist. Wenn man aber durch diesen Weg geht, das strategisch aufzubauen, dann produziert man damit einen viel resistenteren Körper und sie sind sehr, sehr gesund. Man muss es nur eben richtig machen und sich daran arbeiten und sie sind unfucking fassbar hart, aber das macht halt dann auch Bock und sie bauen unglaublich viel Muskelmasse auf einmal auf. Die sind die größte Zeitersparnis. Du musst 3-4 Isolationsübungen stattdessen machen. Also mach die Big Lifts und lasst mich mal wissen, wer schon Double Bodyweight squattet. Ich will auf jeden Fall dahin. So, dann noch ein drittes Thema. mTOR, beziehungsweise wann man wie viel Protein isst. Ich fand das einfach einen interessanten Zusammenhang, der mir erstmal nicht klar war. Ich habe viel über mTOR gelesen. Das ist so der Wachstumsschalter in den Zellen. Wenn mTOR aktiviert ist, wachsen und vermehren sich Zellen. Und dann gab es bei Longevity viel quasi zu lesen, ja, in dem Kontext, ist vielleicht eher schlecht, es gab Tierversuche an Mäusen und wenn die wenig gegessen haben, generell wenig mTOR aktiviert, dann haben die länger gelebt. So, an Menschen hat man es noch nicht so richtig ausprobiert, aber das führte auch dazu, dass man oft gesagt hat, möglichst, also richtig low calorie, ganz wenig Kalorien essen über den Tag, so die ganz dünnen Leute, ja, also diese haben vielleicht Longevity Benefits. Der Benefit von mehr Muskelmasse, mehr Power, sportlicher Leistungsfähigkeit ist viel, viel höher als quasi dieses Kaloriendefizit oder diese sehr wenige mTOR-Aktivierung. Und trotzdem sollte man sich das bewusst machen, wie das genau funktioniert. Dieses mTOR wird speziell dann aktiviert, sehr stark aktiviert, wenn man über 40, 50 Gramm Proteine isst in einer Mahlzeit. Und das wollen wir haben, weil das mTOR sorgt dann dafür, dass wir Muskeln aufbauen. Das heißt, ideale Kombination ist Krafttraining. 50 Gramm Proteine essen, mTOR aktivieren, Muskeln werden aufgebaut. Und zwar übrigens in den Mahlzeiten danach, auch am Tag danach. Ja, also wer strukturiert in der Woche zweimal, dreimal, viermal Krafttraining macht, sollte immer wieder sein mTOR aktivieren. Was ich gelernt habe, was nicht so sinnvoll ist, ist dieses permanente Protein-Snacken. Also 20 Gramm Proteine, dieses immer mTOR ein bisschen aktiv. Besser aus Longevity-Gesichtspunkten ist es wahrscheinlich, mTOR ruhen zu lassen. Und dann kommt die Mahlzeit und zack, wir pieken und jetzt bauen wir Muskeln auf und machen über 40, 50 Gramm Proteine. Das ist gut. Und ich war oft halt so, na gut, ich muss auf die Gesamtanzahl kommen, ich snacke hier und da und das ist ein Zusammenhang, den ich euch mitgeben will. So mach's ich. Ich versuche mich zu disziplinieren und sagen, also mTOR muss ich mir verdienen. Ja? Ich muss Sport gemacht haben. insbesondere Kraftsport, aber auch generell, ich muss sportlich aktiv sein, nur dann macht es überhaupt Sinn und dann darf ich sozusagen mTOR aktivieren, ja, und dann aktiviere ich das, aber dann auch richtig in Chunks von 40, 50 Gramm Protein aufwärts pro Mahlzeit. Ich hoffe, das hilft euch. Das war mein Update für diese Woche. Ist viel los, ich habe eine lange Themenliste, freue mich auf die nächsten Folgen. Bis dann, ciao.